Groß-Simbabwe. Groß-Simbabwe, auch Alt-Simbabwe genannt, ist eine Ruinenstadt etwa 25 Kilometer von Maswingo entfernt. Der Name bedeutet je nach Dialekt große Steinhäuser oder geehrte Häuser. Die Stadt war vom 11. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts Hauptstadt des Munhumutapa-Reiches und politisches Machtzentrum. Bis zu 18.000 Menschen lebten dort. Wohlstand basierte auf Rinderzucht, Goldgewinnung und Fernhandel. Die bekannten Simbabwe-Vögel aus Speckstein zeugen vom spirituellen Leben. Die Anlage gilt als der größte vorkoloniale Steinbau im subsaharischen Afrika. Europäische Reisende erfuhren erstmals im 16. Jahrhundert von der bereits verlassenen Stadt. Frühere Theorien, die sie mit der Königin von Saba in Verbindung brachten, sind inzwischen widerlegt. Ihr Ursprung lässt sich in die späte Eisenzeit zurückverfolgen. Seit 1981 ziert Groß-Simbabwe das Staatswappen des Landes. Seit 1986 ist es UNESCO-Weltkulturerbe. Geografie. Groß-Simbabwe liegt in der Provinz Maswingo, rund 240 Kilometer südlich von Harare und nahe der Stadt Maswingo. Die Ruinen befinden sich auf einem Plateau in etwa 1140 Metern Höhe. Was die Stadt vor der von Tsetse-Fliegen übertragenen Schlafkrankheit schützte, nördlich liegt der Mutirikwi Recreational Park mit dem Lake Kyle, einem rund 90 Quadratkilometer großen Stausee, der 1960 durch den Kyle-Damm entstand. Südwestlich befindet sich die 1894 gegründete Morgenstermission mit einem Hospital. Östlich liegt der Ort Dorogoru. Gliederung. Das Gelände von Groß-Simbabwe ist umzäunt und umfasst 722 Hektar. Es gliedert sich in vier Bereiche: die Bergruine auf einer Anhöhe, die Einfriedungen im Tal, das museale Schonadorf im Osten und moderne Infrastruktur im Westen. Die große Einfriedung liegt am südlichen Ende des Tals. Weitere Ruinen wie die Outspan, Lager- und Hügelruine sowie mehrere nach ihren Entdeckern benannte Anlagen umgeben sie. Geologie. Groß-Simbabwe liegt etwa 110 Kilometer östlich des Great Dyke, einer Region mit reichen Goldvorkommen. Der Untergrund besteht überwiegend aus Granit mit Gneisadern aus dem frühen Präkambrium. Für den Mauerbau nutzte man Biotitgranit. Diorit diente als Werkzeug zur Bearbeitung der Steine. Klima. Groß-Simbabwe liegt in einer subtropischen bis tropischen Klimazone mit feuchten Sommern und trockenen Wintern. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt etwa 21 bis 26 Grad Celsius. Der jährliche Niederschlag liegt heute bei rund 614 Millimetern. Der Historiker Innocent Pikirayi vermutet jedoch, dass es in der Blütezeit rund um die Ruinen 8 bis 1000 Millimeter pro Jahr regnete. Eine solche Wassermenge hätte die Landwirtschaft deutlich begünstigt und dürfte zum Wohlstand der Stadt beigetragen haben. Klimatische Veränderungen und Bodenerschöpfung gelten als mögliche Ursachen für den späteren Niedergang der Siedlung. Vegetation. Die Pflanzenwelt von Groß-Simbabwe gilt als mythisch. Besonders verehrt wird die Mobola-Pflaume, Muhacha. Früher prägten Red-Milkwood-Bäume und Brennnesselsträucher das Bild, heute dominieren eingeführte Arten wie Jacaranda, Eukalyptus und Wandelröschen. Name. Zur Herkunft des Namens Simbabwe gibt es zwei Thesen. Entweder stammt er von der Karanga-Wendung Jimba Zamabwe, großes Haus aus Stein, oder vom Sesuru-Ausdruck Zimba Hwe, geehrte Häuser. Der heutige Staat Simbabwe leitet seinen Namen von der Ruinenstadt ab. Groß unterscheidet die Anlage von über 150 kleineren Steinstädten im südlichen Afrika. Eisenzeitliche Geschichte. Die Region um Groß-Simbabwe war bereits zwischen 300 und 650 nach Christus besiedelt, wie Felsmalereien bei Gokomere zeigen. Die Gokomere-Ziva-Kultur der Eisenzeit nutzte Kupfer, errichtete jedoch keine Steinbauten. Um 900 entstanden im Gebiet von Mapungubwe erste bäuerliche Siedlungen. Das dortige Königreich bestand bis etwa 1290 und wurde nach klimatischen Veränderungen von Groß-Simbabwe als neue Macht abgelöst. Die Stadt wurde Zentrum des Mutapa-Reiches, mit Einfluss bis zur Küste. Zeitgleich entwickelte sich Kami westlich von Bulawayo, später Hauptstadt des Torwa-Reiches. Das Königreich von Munhumutapa. Groß-Simbabwe ist eine der ältesten steinernen Anlagen südlich der Sahara. Der Bau begann im 11. und dauerte bis ins 15. Jahrhundert. Wahrscheinlich wurde die Stadt von Vorfahren der heutigen Shona errichtet. In der Blütezeit lebten dort bis zu 20.000 Menschen. Funde belegen Handel mit arabischen Küstenstädten und weisen auf intensiven Fernhandel und Goldreichtum hin. Um 1450 wurde die Stadt wohl wegen Bodenerschöpfung aufgegeben. Das Machtzentrum verlagerte sich nach Kami, Hauptstadt des Torwa-Staates. Portugiesische Expeditionen und ihre Rezeption. Anfang des 16. Jahrhunderts errichteten portugiesische Seefahrer bei Sofala ein Fort, um den Goldhandel zu kontrollieren. Antonio Fernandes erreichte 1511 als erster Europäer Groß-Simbabwe und brachte die Legende auf, es sei die Heimat der Königin von Saba. Spätere Berichte, etwa von Vicente Pegado und João de Barros, beschrieben die Anlage als beeindruckende Festung aus großen, mörtellosen Steinen. Obwohl viele Autoren ihre Angaben als unsicher einstuften, verbreiteten sich die Erzählungen über zwei Jahrhunderte in ganz Europa und wurden zunehmend ausgeschmückt. Die Expedition von Karl Mauch, 1871. 1868 entdeckte Adam Renders die Ruinen von Groß-Simbabwe wieder und behauptete, sie könnten nicht von Schwarzen erbaut worden sein. Drei Jahre später zeigte er sie Karl Mauch, der sie mit dem biblischen Goldland Ophir gleichsetzte und stark überhöht datierte. Mauch reiste weiter zum Sambesi, kehrte aber krank zurück und zweifelte später selbst an seiner Theorie. 1870 veröffentlichte Alexander Merensky in Berlin erste zusammenfassende Berichte über die Anlage. Die Expedition von James Theodore Bent, 1891. 1890 nahm Cecil Rhodes Mashonaland ein und ließ die Ruinen von Groß-Simbabwe untersuchen. James Theodore Bent begann 1891 mit Ausgrabungen, obwohl ihm archäologische Ausbildung fehlte. Er vermutete phönizische oder arabische Erbauer, zerstörte dabei aber wertvolle stratigraphische Schichten. Parallel entwickelte Robert Swan spekulative Theorien zur Ausrichtung der Bauwerke, die später widerlegt wurden. Auch Major Willoughby zerstörte durch Grabungen wichtige Schichten, was spätere Datierungen erschwerte. Die Expedition von Karl Peters, 1899. 1899 unternahm Karl Peters eine Forschungsreise zum Sambesi, um das biblische Ophir in Südostafrika zu lokalisieren. Er lehnte einen afrikanischen Ursprung der Ruinen ab und schrieb sie phönizischen Baumeistern zu. Seine Theorie diente auch wirtschaftlichen Interessen. Peters suchte Investoren für eine Goldsuchgesellschaft. Seine Ansichten waren rassistisch und kolonialistisch geprägt. Die Grabung von Richard Nicklin Hall, 1902 bis 1904. Die Gründung der Rhodesia Ancient Ruins Limited in den 1890er Jahren zielte auf die Goldsuche in Ruinen Simbabwes. Groß-Simbabwe wurde auf Wunsch von Cecil Rhodes ausgeschlossen. Die Ausbeute war gering. 1902 wurde Richard Nicklin Hall Kurator der Anlage. Trotz klarer Vorgaben führte er eigenmächtige, undokumentierte Grabungen durch und zerstörte dabei wertvolles archäologisches Material. Nach wachsender Kritik entließ ihn die British South Africa Company 1904. Die Grabung von David Randall MacIver, 1905 bis 1906. 1905 leitete David Randall MacIver die erste wissenschaftliche Grabung in Groß-Simbabwe. Er fand ausschließlich Fundstücke, die der Bantu-Kultur zugeordnet werden konnten, und schloss daraus, dass die Anlage von einheimischen Afrikanern errichtet wurde, im Gegensatz zu früheren Theorien über arabische oder phönizische Erbauer. Die Grabung von Caton Thompson, 1929. 1929 leitete Gertrude Caton Thompson eine systematische Grabung in Groß-Simbabwe. Sie untersuchte sorgfältig datierbare Funde in der Mound-Ruine und führte zusätzlich Suchgräben sowie einen Stollen unter dem konischen Turm durch. Ihre Ergebnisse bestätigten, die Ruinen wurden im Mittelalter von der Bantu-Bevölkerung errichtet. Laut Historikern wie Graham Connor wurde die Stadt später wohl wegen Überbevölkerung aufgegeben. Die Grabung von Roger Summers, Keith Robinson und Anthony Whitty, 1958. 1958 begannen Roger Summers, Keith Robinson und Anthony Whitty ein Forschungsprogramm zur zeitlichen Einordnung von Keramikfunden. Ziel war eine Keramiksequenz für Simbabwe, die 1967 erneut diskutiert wurde. Radiokohlenstoffdatierung 1950er Jahre und 1996. Seit 1950 werden in Groß-Simbabwe Radiokohlenstoffdatierungen durchgeführt. Erste Proben deuten auf Bauaktivitäten im 6. oder 7. Jahrhundert hin. Spätere Messungen verweisen auf das 12. und 13. Jahrhundert. Die bislang jüngsten Datierungen stammen aus dem Jahr 1996 und weisen auf die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. Eine exakte zeitliche Einordnung ist jedoch schwierig, da Kalibrierung und Holzalter Unsicherheiten mit sich bringen. Allgemeine Beschreibung der Ruinen. Die Ruinen von Groß-Simbabwe erstrecken sich über 7 Quadratkilometer und gliedern sich in drei Hauptbereiche: den erhöhten Hill-Komplex, den Valley-Komplex und die elliptische Great Enclosure. Die Mauern bestehen aus mörtellos geschichteten Granitblöcken. Die größte Mauer ist bis zu 9 Meter hoch und 244 Meter lang. Sie umschließen Höfe, in denen Lehm- und Holzhütten standen. Eine breite Felstreppe zur Akropolis sowie Monolithen deuten auf mögliche astronomische Nutzung hin. Bergruine. Die Bergruine, oft irrtümlich als Akropolis bezeichnet, liegt rund 80 Meter über dem Tal. Die westliche Einfriedung auf dem Plateau war etwa 300 Jahre lang bewohnt. Ihre Mauer ist bis zu 8 Meter hoch und wurde 1916 teilweise rekonstruiert. Die Baumeister integrierten natürliche Felsformationen in die Anlage. Im Nordosten liegt der Balkon, auf dem bis Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Säulen standen. aus dessen Schutt stammt einer der Simbabwe-Vögel. Große Einfriedung mit paralleler Passage und konischem Turm. Die große Einfriedung, von Einheimischen Imbahuru genannt, ist mit 255 Metern Länge und bis zu 11 Metern Höhe das imposanteste Bauwerk Groß-Simbabwes. Sie besteht aus rund 1 Million mörtelloser Granitsteine. Der heutige Zugang wurde 1914 rekonstruiert. Im Inneren liegen mehrere Strukturen, darunter die kreisförmige Einfriedung Nummer 1, das zentrale Areal, der schmale Turm und der konische Turm. Letzterer ist 10 Meter hoch und massiv. Die parallele Passage, ein schmaler Gang von über 70 Metern Länge, trennte Wohn- und Repräsentationsbereich und diente vermutlich der Wahrung königlicher Privatsphäre. Vögel aus Stein. In der östlichen Mauer der Bergruine wurden 6 von 8 sogenannten Simbabwe-Vögeln entdeckt. Bis zu 40 Zentimeter hohe Specksteinfiguren, die auf Säulen montiert waren. Sie zeigen bewusst unrealistische Proportionen und gelten als spirituell bedeutsam. Heute sind sie Nationalsymbole und zieren Flagge und Wappen Simbabwes. Einige Figuren wurden bereits im 19. Jahrhundert von europäischen Forschern entnommen. 2003 kehrten mehrere davon aus Deutschland zurück. Jeder Vogel weist individuelle Merkmale auf, etwa Muster, Körperhaltung oder Sockelgestaltung. Der königliche Schatz. 1902 entdeckten Forschende in den Rendersruinen einen sogenannten königlichen Hortschatz. Die Fundstelle war schlecht dokumentiert. Zu den Funden gehörten eiserne Werkzeuge, ein Gong, Speerspitzen, Kupfer- und Bronzedrähte sowie zehntausende indische Glasperlen. Auch chinesische Keramik aus dem 13. Jahrhundert war Teil des Ensembles. Andere Funde. Das Museum vor Ort zeigt nur wenige Funde früher Ausgrabungen, darunter Bronzespeere, Gongs, Werkzeuge und Gießformen aus der großen Einfriedung. Weitere Funde umfassen arabische Münzen, Glasgefäße, chinesische Ming-Keramik und Schmuck aus Assam. Wie diese Stücke nach Groß-Simbabwe gelangten, ist bis heute unklar. Politische Bedeutung. Groß-Simbabwe zählt zu den bedeutendsten archäologischen Stätten im südlichen Afrika. Frühe Ausgrabungen wurden durch Schatzsucher behindert und zerstörten teils Spuren der Shona-Kultur. Koloniale Forscher bestritten lange einen afrikanischen Ursprung und verwiesen stattdessen auf phönizische oder andere nicht-afrikanische Erbauer. Die Archäologen Roger Summers und Peter Garlake verließen 1970 aus Protest gegen die Politik der weißen Minderheitsregierung das Land. Seit 1981 ist Groß-Simbabwe Teil des Staatswappens. Präsident Robert Mugabe bezog sich in seinem Personenkult auf die Herrschertradition von Groß-Simbabwe. Die Lemba wurden genetisch mit semitischen Gruppen in Verbindung gebracht. Besucher der Ruinen. Durch die Berichte von Karl Mauch und James Theodore Bent wurde Groß-Simbabwe international bekannt und zieht seither viele Reisende an.